Schön, dass ihr immer noch da seid, dass euch das Thema gerade nicht verschreckt hat. Nein, ich denke, es ist sehr wichtig gewesen. Wir haben in den ersten beiden Themen heute ganz intensiv tiefe theologische Konzepte oder sehr tiefgründige Themen behandelt. Und so wollen wir jetzt am Ende etwas, etwas mehr praktisch, ja, etwas, was ein bisschen mit einer fröhliche Note auch hoffentlich dann abschließen wird, behandeln. Und trotzdem etwas, von dem ich glaube, dass es nicht nur wichtig ist, sondern sträflich vernachlässigt wird in der Adventgemeinde, unter anderem auch in Deutschland, und zwar in allen Lagern, die es so gibt. Ja? Es geht eigentlich weniger heute Nachmittag um eine inhaltlich-theologische Frage, als vielmehr um eine methodische. Das Thema ist überschrieben mit Gottes goldenes Gesetz und es geht nicht um die 10 Gebote. Falls ihr das gedacht habt. Obwohl in gewisser Weise irgendwo die 10 Gebote ja bei jedem Thema durchscheinen, klar. Aber das ist die 10 Gebote als solches sind jetzt nicht der Schwerpunkt, sondern es geht um eine Gesetzmäßigkeit, die Gott immer anwendet. Ja, eine Gesetzmäßigkeit ist etwas, das egal unter welchen Umständen, egal wo, ist immer dasselbe. Ja, zum Beispiel kennt ihr die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Wenn ich einen Apfel nehme und ihn in Wolfratshausen fallen lasse, passiert dasselbe wie in München oder wie in Rostock oder Berlin. Überall wird der Apfel nach unten fallen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und Gott arbeitet nach Gesetzen. Er hat 10 Gebote, er hat auch Naturgesetze zum Beispiel. Ja? Verschiedene Gesetzmäßigkeiten, nach denen er immer vorgeht. Und wir wollen heute so eine Gesetzmäßigkeit entdecken. Der Untertitel könnte sein, Gottes Modus Operandi. Kennt ihr dieses Wort? Ein Modus Operandi ist sozusagen der Modus, mit dem man operiert. Also in anderen Worten, die Art und Weise, wie etwas funktioniert, wie man es tut. Dabei geht es nicht darum, was man tut, sondern wie man es tut. Wir wollen heute lernen, wie Gott arbeitet. Von Gott arbeiten heißt wirklich etwas. Von Gott zu lernen, wie man arbeitet, bedeutet wirklich etwas Wichtiges zu lernen. Ich glaube, darauf kommt es an, dass egal was wir machen, zum Beispiel missionarisch, egal ob es Gesundheitsmissionsarbeit ist oder Haus-zu-Haus-Arbeit, öffentliche Evangelisation, persönliche Evangelisation, Kochkurse, Hauskreise, was immer wir inhaltlich tun, dass wir es so tun, auf die Art und Weise, wie Gott es tut. Gottes goldenes Gesetz, Gottes Modus Operandi. Weiß jemand von euch, was der Leitvers, das Losungswort für dieses Jahr in der deutschen Adventgemeinde ist? Genau, dein Reich komme, Matthäus 6, Vers 10, können wahrscheinlich auswendig. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das wollen wir uns heute anschauen und bevor wir damit beginnen, lasst uns noch einmal niederknien für ein Gebet, wo es möglich ist und dann starten wir in das Thema. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Freude, die wir erleben dürfen in deinem Studium deines Wortes, für die Freude der Gemeinschaft untereinander. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt noch einmal zu uns sprichst, diesem so wichtigen Thema, das uns auch helfen soll, praktisch effizienter und wirksamer arbeiten zu können, so wie du es möchtest. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass diese Worte unser Herz erreichen und uns wirklich umdenken lassen, auch in unserer Gemeindearbeit, im Dienst für dich. Bitte sprich du zu uns, hilf du uns und lass das Wort, das du jetzt zu uns sprechen möchtest, nicht leer zurückkehren, so wie du es verheißen hast, sondern ausführen, wozu du es gesandt hast. Durch deine Kraft und deiner Gnade, im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Wenn man lernen möchte, wie Gott arbeitet, mal ganz allgemein, welches Kapitel in der Bibel haltet ihr für besonders aufschlussreich, um zu lernen, wie Gott
arbeitet, wo man besonders gut Gottes Arbeitsweise erkennen kann. Schöpfung, ja genau, Schöpfung ist deswegen ganz toll, weil dort ein ganzes Kapitel nur einer arbeitet, nämlich Gott. Noch keine Menschen, die irgendwas durcheinander bringen mit ihren eigenen Ideen und nicht wahr? In den meisten Kapiteln der Bibel, da sieht man Menschen handeln und man sieht Gott handeln. Ja? Und man sieht dann, wie Gott irgendwie immer alles unter Kontrolle hat, aber die Menschen ständig irgendwie im Zaum gehalten werden müssen. Aber in 1. Mose 1, da sind größtenteils keine Menschen vorhanden und man kann einfach mal ganz ungestört Gott beim Arbeiten zusehen. Schaut mal mit mir in 1. Mose 1 und wir wollen hier am Anfang bekannte Verse mal unter einem neuen Aspekt lesen. 1. Mose 1 und dort 1 bis 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Ich habe ein paar ganz simple, einfache Fragen an euch. Frage Nummer 1. Wer hat Licht auf die Erde leuchten lassen? Wer war das? Manche Fragen sind zu einfach, nicht wahr? Es war Gott, genau. Okay, danke schön, Gott. Zweite Frage. Ihr merkt schon, auf welchem Niveau die momentan sind. Wer hat zwischen Tag und Nacht geschieden? Gott. Okay, danke schön. Ich sage, es ist eine einfache Frage, aber ich mache das aus einem Grund, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Dritte Frage. Wer hat gezählt? Das war heute Tag Nummer 1. Wer hat das gezählt? Gott. Okay. Gott leuchtet auf die Erde mit seinem Licht, wie auch immer das gemacht hat. Gott scheidet zwischen Tag und Nacht. Gott sagt, das ist Tag Nummer 1. Lesen wir Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Licht an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten und es geschah so. Frage. Ab Tag 4. Wer sollte auf die Erde leuchten? Sonne, Mond und Sterne. Wer sollte zwischen Tag und Nacht scheiden? Sonne, Mond und Sterne. Wer sollte jetzt Tage und weitere Zeiteinheiten bestimmen? Sonne, Mond und Sterne. Okay. Wer hat am ersten Tag auf die Erde geschienen? Wer hat am zweiten Tag auf die Erde geschienen? Wer hat am dritten Tag auf die Erde geschienen? Wer hat am vierten Tag auf die Erde geschienen? Sonne, Mond und Sterne. Wer hat am ersten Tag zwischen Licht und zwischen Tag und Nacht geschieden? Wer hat am zweiten Tag zwischen Tag und Nacht geschieden? Wer hat am dritten Tag zwischen Tag und Nacht geschieden? Wer hat am vierten Tag zwischen Tag und Nacht geschieden? Gott liebt es zu delegieren. Gott hat hier etwas getan, etwas, was er vollkommen aus sich selbst heraus perfekt tun kann. Gott hätte noch die nächsten 25.000 Jahre Licht auf die Erde leuchten lassen können, oder? Er hätte immer noch weiter Tag und Nacht zählen können. Er hätte auch weiter zählen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zweite Woche, 1, 2, 3, 5, 6, 7, dritte Woche, fünftes Jahr. Das hätte er alleine machen können, aber aus irgendeinem Grund schafft er Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne, die jetzt seine Aufgabe, die er vorher vollständig alleine, autonom aus sich selbst heraus getan hat, jetzt übernehmen. Sonne, Mond und Sterne werden geschaffen, um die Aufgabe, die vorher Gott getan hat, zu übernehmen. Jetzt schaut mal in Vers 16, was dort steht. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu auch die Sterne. Wenn jemand etwas beherrscht, was ist er dann? Ein Herrscher, genau. Anderes Wort für Herrscher? König, nicht wahr, Fürst. Sonne, Mond und Sterne wurden geschaffen als Könige, als Herrscher. Frage, was waren sie für eine Art von Herrscher? Waren sie Diktatoren, die machen konnten, was sie wollten? Kann der Mond auf seiner Umkreisbahn sagen, heute habe ich Lust, da lang zu gehen? Nein, der Mond als Herrscher ist gebunden an die Gesetze von wem? Von Gott. Er beherrscht Tag und Nacht und wird trotzdem selbst beherrscht von Gott. Also Sonne, Mond und Sterne sind keine absolutistischen Monarchen, die ohne Verantwortung sind, sondern sie sind quasi Vizekönige, wenn ihr so wollt. Da gibt es jemanden, der über allem steht, und das ist Gott. Also Gott hat diese Aktivitäten, er schafft jetzt Sonne, Mond und Sterne, die diese Aufgabe übernehmen. Er nennt sie sogar Herrscher, sie haben ein Herrschaftsgebiet, sie haben eine bestimmte würdevolle Aufgabe, sie sind nicht einfach irgendwelche billigen Arbeitskräfte, sie sind Herrscher, aber sie müssen in ihrem Herrschaftsgebiet nach den Prinzipien Gottes folgen. Wenn jetzt einer von diesen Herrschern sich überlegt, was anderes zu machen, gibt es eine Katastrophe. Schauen wir mal gemeinsam in 1. Mose. Ach übrigens, das sollen wir vielleicht noch kurz, bevor wir da weiterlesen. Ne, machen wir erstmal weiter. 1. Mose 2 und dort Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Frage: Als Gott das Licht schuf, wer hat das Licht Tag genannt? Wer hat die Finsternis Nacht genannt? Wer hat die himmelsfeste Himmel genannt? Wer hat das Wasser Meer genannt? Wer hat das trockene Erde genannt? Wer hat das Krokodil Krokodil genannt? Adam. Wieder sehen wir das gleiche Prinzip. Gott kann ohne eigene Probleme die Dinge benennen. Ihm sind nicht die Namen ausgegangen, dass er gerade, oh, ich weiß ja nicht mehr, jetzt muss ich mal, nein. Er hat eine Aufgabe, die er selbst hatte, delegiert an jemand anderen. Jetzt, wie werden Adam und Eva, die hier geschaffen worden sind, natürlich nicht einfach nur um Tiere zu benennen. Schaut mal, wie sie genannt werden in Vers 26 bis 28 von 1. Mose 1. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen was tun? Herrschen. Wenn jemand herrscht, ist er was? Ein König, ein Herrscher. Über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht und so weiter und so fort. Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also hier ist Gott und sagt, seid fruchtbar, mehrt euch, herrscht. Wie nennt man das, was Gott gerade macht hier? Was ist das? Dirigieren, ja, also ohne Hände. Also was macht er? Ein Auftrag, er gibt ein Befehl, oder? Er sagt nicht, es wäre nur schön, wenn ihr es machen könnt. Er sagt, seid fruchtbar, herrscht, macht. Wer gibt einen Befehl? Der höher steht oder der unter steht? Der Höherstehende. Das heißt, Adam und Eva sind zwar Herrscher, aber sie müssen Befehle entgegennehmen. Sie müssen Gebote beachten und befolgen. Sie sind also keine absolutistischen, selbstherrlichen, ich kann tun und lassen, was ich will, Diktatoren. Nein, sie sind Herrscher, sie sind Vizekönige im Königreich Gottes. Als solche haben sie eine wichtige, große Aufgabe. Gott gibt ihnen delegierte Aufgaben, die er sonst selbst getan hat. Dafür müssen sie seinen Gesetzen folgen. Was lernen wir aus 1. Mose 1 und 2? Gott liebt es, mit seinen Geschöpfen zu kooperieren. Gott, der alles alleine tun kann, der auch nie einen Burnout bekommt, der liebt es, mit seinen Geschöpfen zu kooperieren. Er liebt es, Aufgaben abzugeben, sodass möglichst viele beteiligt sind am Werk Gottes. Gibt es denn eine Gruppe von Wesen, die nichts anderes tun, als Aufgaben zu übernehmen, die Gott ihnen aufgetragen hat? Die Engel, die heißen schon so, nicht wahr? Engel, hebräisch Malakim. Und griechisch Angelos, die Boten. Braucht Gott Boten? Oder kann Gott auch mal vom Himmel alleine sprechen? Wir haben viele Geschichten in der Bibel, wo Gott direkt zu den Menschen gesprochen hat. Und trotzdem sendet er meistens Boten, die das sagen, was Gott selbst alleine sagen könnte. Für Gott ist nichts zu schwer. Frage, sind Engel auch Könige? Schaut mal nach, Jesaja 14. Jesaja 14 ist uns gut bekannt aus den Evangelisationen, die wir halten und den Bibelstunden, die wir geben, aus den Hauskreisen, die wir zu Hause durchführen, nicht wahr? Jesaja 14, Vers 13 und 14, um wen geht es hier? Hier geht es um den Luzifer, richtig? Jesaja 14, Vers 13 und 14, dort wird uns beschrieben, was er gedacht hat. Die Bibel sagt, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ist euch in Vers 13 aufgefallen, was er dort erhöhen wollte? Sein was? Seinen Thron. Wer sitzt auf einem Thron? Hatte Luzifer einen Thron oder wollte einen Thron? Lest den Text. Er hatte einen Thron und er wollte seinen Thron erhöhen. Er war König, aber er war wie alle Geschöpfe nur Vizekönig, der sich an die Gesetze halten musste. Und das war das Problem. Ja, das wollte er nicht mehr. Er wollte aus seiner Bahn hinaus. Er wollte einfach seinen eigenen Kurs fahren. Und Gott wusste, das gibt eine Katastrophe, weil Gott den Kurs eines jeden Planeten und einer jeden Sonne und eines jeden Engel, eines jeden Menschen voll genau berechnet hat. Ja? Genau. Genau, das ist ein Petrus, ne? Genau. Genau, und Jesus ist der König der Könige. Aber der Punkt ist, wenn selbst unbelebte Materie wie ein staubiger Planet namens staubiger Mond, ich weiß, vielleicht ist es nicht, aber ein staubiger Mond, ein König ist im Sinne Gottes, wie viel mehr sind dann Menschen und Engel, Könige im Reich Gottes, allesamt beauftragt mit Dingen, die Gott alleine tun könnte. Aber aus irgendeinem Grund hat er nicht Freude, wenn er alles tut und die Engel nur zuschauen. Gott hat Freude daran, wenn möglichst viel, so viel die geschaffenen Wesen halt tragen können, sie übernehmen mit ihm gemeinsam. Gott möchte gemeinsam arbeiten. Ist das nicht toll? Jetzt, glaubt ihr die Engel, wenn die so all die Aufgaben bekommen, so, geh mal dahin, mach mal dies, mach mal jenes, glaubt ihr, die haben Freude daran? Wenn der Gabriel da durch den Himmel geht, nicht wahr, und plötzlich kommt so über den himmlischen Funk der Befehl, Achtung, Daniel betet, sofort zu ihm, ja. Oh, ich war gerade auf dem Weg. Nein, er freut sich, das zu tun. Endlich kann ich es ihm erklären. Ja, ich habe schon jahrelang gewartet. Ja. Endlich kann ich es ihm erklären. Ich lese euch ein Zitat von Ellen White vor. Das bezieht sich auf die Zeit, bevor Luzifer gefallen war. Okay, also auf die Zeit, wo er gerade anfing zu fallen. Genau genommen. Patriarchen, Propheten 37. Er rühmte sich in seinem Glanz und seiner Erhöhung und wollte mit Gott gleich sein. Jetzt hört genau zu. Er war von den himmlischen Herrscharen geliebt und geehrt. Engel freuten sich, seine Befehle auszuführen. Und er war mit Weisheit und Herrlichkeit vor allen anderen bekleidet. Also die Engel, das ziehe ich hier raus, die Engel freuen sich nicht nur, wenn Gott, der Vater oder der Heilige Geist oder Jesus sagen, mach mal, die Engel freuen sich sogar, wenn ein Mitengel ihnen einen Befehl gibt. Weil die Engel sind nämlich auch durchaus organisiert. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Die Engel sind nicht ein wahlloser Ameisenhaufen von Leuten, die irgendwie vom Heiligen Geist geführt werden, jeder macht so, was er will, sondern die Engel sind äußerst organisiert. Da gibt es kommandierende Engel. Ja? Engel mit mehr Befehlsgewalt. Und wenn so ein Befehlsengel sagt, hey, Engel so und so, der Mensch dort, der betet, der bräuchte gerade Hilfe, könntest du bitte gehen? Dann sagt der Engel nicht, oh, jetzt schon wieder, der Weg ist so weit und bis zur Erde dauert ein bisschen, nicht wahr? Und ich war schon 27.000 Mal bei dem und immer ist er wieder zurück in dieselbe Sünde gefallen. Das bringt nichts. Ist ja demütigend. Nein, was macht der Engel? Er freut sich. Er freut sich, einen Befehl zu bekommen von einem anderen Engel. Wann war das letzte Mal, dass du dich gefreut hast, als dein Gemeindeleiter dir eine Aufgabe gegeben hat? Wir haben ja schon alle Mühe, die Aufgaben zu tun, die Gott uns direkt gibt, nicht, ja? Wo Gott durch die Bibel, durch Ellen White direkt zu uns spricht. Da sagt, oh, da kämpfe ich mit. Ja? Und wir kommen fast gar nicht dahin, dass wir darüber nachdenken, dass vielleicht, wenn ein Gemeindeleiter oder mein Saaldiakon, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich. Also, kennt ihr das auch? Ich spreche jetzt zu den Saaldiakonen, nicht wahr? Bitte meldet euch nicht, ihr wisst. Ja. Wenn Saaldiakone den Geschwistern sagen, könntest du dich bitte hier hinsetzen? Und die Geschwister mit großer Miene sagen, wie? Ich setze mich dahin, wo ich möchte. Du kannst mir doch nicht sagen, wo ich sitzen soll, oder? Ich hätte das noch nie erlebt. Ich hätte das schon erlebt. Ja, aber vielleicht hat der Saaldiakon einen Grund, warum du dich heute dahin setzen sollst. Der Punkt ist der. Im Himmel freuen sich die Boten Gottes, den Befehl von anderen Boten auszuführen. Und wir beten im Vater Unser immer so schön, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, wir haben gar keine Ahnung, was wir da beten. Wir beten das immer, weil wir es auswendig gelernt haben. Wenn wir das beten, meinen wir möchten, dass dein Wille so ausgeführt wird, wie im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Also auf die Art und Weise, wie. Dein Himmel geschehe so, wie er im Himmel geschieht, auf die Art und Weise soll auch auf der Erde geschehen. Nicht irgendwie magisch, sondern auf dieselbe strukturierte, organisierte Art und Weise. So funktioniert der Himmel und so möchte das Gott auch in der Gemeinde sehen. Schaut mal 2. Mose 18. 2. Mose 18 ist der Prototyp einer Gemeinde, nur dass sie besonders groß war. Die erste Megachurch der Geschichte. 2 Millionen Gemeindeglieder. Ich weiß nicht, ob ihr da Gemeindeleiter sein wollt. Und im Murren waren sie dem typischen Adventisten keineswegs hinterher. Alles war irgendwie nicht so, wie sie wollten, ja. Irgendwas zu heiß oder zu kalt oder zu wenig Wasser, zu wenig Essen, Potluck war nicht mal, immer nur Manna. Und sie haben sich beschwert über alles und jeden und manchmal hatten sie wirklich echt einen wirklichen Streit und theologische Diskussion und ich weiß nicht was. 2. Mose 18, der Schwiegervater von Mose, dem man wirklich bemitleiden kann, der sieht sich das an und stellt fest, das kann so nicht gut gehen. Vers 17. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Was ist das Statement, als nach 6 Tagen Schöpfung Gott die Welt betrachtet? Was ist die Aussage dann? Es war gut. Nicht nur die Qualität dessen war gut, sondern auch die Art und Weise, wie die Welt funktionierte, war gut. Es war mitgedacht. Alle waren irgendwie mitbeteiligt. Ellen White sagt, kein Lebewesen ist ohne Dienst. Jede Amöbe, jede Pflanze, jede Wolke, na gut, weiß nicht, ob es Wolken schon gab, aber was soll man, ja, alles, was Gott geschaffen hat, alles hat seinen Dienst, einen kleinen, großen, alles spielt in diesem Kreislauf der Natur irgendeine Rolle, oder? So hat Gott die Natur angelegt. Und so möchte er eigentlich auch die Gemeinde haben. Vers 18. Du wirst müde und kraftlos. Und jetzt achtet auf die nächsten Worte. Die sind der Hammer. Die Worte, du wirst müde und kraftlos, die kann man ja gut verstehen, oder? Dass Mose an Burnout beinahe gestorben wäre, das kann man sich vorstellen, wenn er weiter so gemacht hätte. Aber jetzt schaut die nächsten Verse an. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk. Jethro war wirklich ein brillanter Mann. Er hat verstanden, wenn einer alles macht und die anderen nur da sitzen und zuschauen, ein bisschen applaudieren und sonst immer sich beschweren, wird nicht nur der eine, der alles macht, kraftlos, sondern das Volk auch. Wenn einer alles tut und alle die anderen nur zuschauen, werden sowohl der, der alles tut, kraftlos, als auch die Zuschauer. Die meisten Gemeinden, die ich kenne, sind deswegen kraftlos, nicht weil sie alle überarbeitet sind, sondern weil sie alle mehr oder weniger zuschauen. Zuschauen macht kraftlos. Zuschauen und warten und murren vielleicht noch. Ja, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Macht schwach. Schwache Gemeinden durch Ineffektivität. Ja, vielleicht seid ihr eine andere Gemeinde, ich weiß es nicht. Aber so generell, ja, ich spreche jetzt generell. Ja. Fasst es jetzt nicht als Strafpredigt auf. Aber das ist der generelle Zustand, den ich in den Gemeinden sehe. Da gibt es immer ein paar, die machen alles, die rödeln, die überschlagen sich und die anderen sagen, vielleicht, wenn sie noch nett sind, wir beten für euch. Eher haben sie viele Dinge zu kritisieren. Ja. Und die Gemeinden, nicht nur die Aktiven, ja, die Prediger oder so, oder die, wer auch immer, dann die Aktiven der Gemeinde sind, sondern die Gemeinden selbst sind kraftlos. Und Jethro sagt, es hängt an diesem Ungleichgewicht. Vers 19. Vers 18b. Denn diese Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie allein nicht ausrichten. Und wenn Mose das nicht kann, hört ihr, dann kann das kein normaler Mensch. Ellen White sagt, Mose war der größte Heerführer aller Zeiten. Wusstet ihr das? Also, in anderen Worten, Alexander der Große, Napoleon, Hannibal, Mose. Sie sagt auch, Mose war der größte aller Poeten. Also Shakespeare, Goethe, Schiller, Homer, Mose. Er war der größte aller Philosophen, sagt sie. Plato, Sokrates, Kant, Nietzsche, egal. Mose. Also die Idee ist, das war ein brillanter Mann. Ein wirklich brillanter Mann und er konnte das nicht alleine. Wenn er es nicht kann, versucht es gar nicht erst alleine. Vers 19. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Und dann Vers 21. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste, über 1000, über 500, über 100, über 50 und über 10 Gemeindeorganisationen. Für den durchschnittlichen, besonders bibeltreuen, konservativen Adventist ist Gemeindeorganisation ungefähr das Wort, was das Wort Gesetz für die Liberalen ist. Man betrachtet es mit ein bisschen, ja, etwas mit Suspekt sozusagen, ja. Man hat immer das unausgesprochene Gefühl, naja, Hauptsache der Heilige Geist führt alles, dann wird es schon irgendwie werden. Gemeindeorganisation wird eher oft als Begrenzung, als mindestens potenzielle Gefahr, weil dann königliche Macht entsteht und Ellen White warnt davor. Aber Gott arbeitet mit Organisation. Er arbeitet organisiert. Er arbeitet nicht einfach so durcheinander. Er arbeitet organisiert, weil er möchte starke Gemeinden und keine schwachen Gemeinden. Das größte und beste Beispiel dafür ist Jesus selbst. Was war das allererste, was Jesus tat, nachdem er getauft war, aus den Versuchungen herausgekommen war und jetzt seinen Dienst begann? Was war das erste auf seiner Agenda? Ihr kennt die Geschichte von Jesus, oder? Er ist getauft worden, die drei Versuchungen erlebt, jetzt kommt er wieder unter die Menschen. Und was ist der allererste Agendapunkt, den er hat? Predigen? Heilen? Schauen wir in Johannes 1. Johannes 1 und dort ganz genau, bevor er irgendeine Predigt gehalten hat, bevor er irgendein Wunder getan hat, bevor irgendein Mensch sehend wurde oder springend wurde oder was auch immer, bevor er irgendetwas anderes tat, das allererste war in Johannes 1, lesen wir nicht, als heißt es Vers 37, und die beiden Jünger hörten ihm reden und folgten Jesus nach, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Die Idee ist, Jesus wollte nicht eine Predigt halten, nicht ein Wunder tun, nicht irgendetwas von seinem Plan ausführen, ohne dass er nicht dabei gleichzeitig schon jemand anders ausbilden würde für dieselbe Aufgabe. Also, wir würden ja vielleicht denken, also erstmal predigen, Wunder tun, erstmal richtig was tun und dann, wenn ich Erfahrung gesammelt habe und alles kann, ich war so, dann später kann ich mich zur Ruhe setzen und Leute ausbilden, oder? So würden wir das machen, so geschieht es meistens. Jesus hat nicht eine Sache getan, ohne nicht gleichzeitig jemand anderem beizubringen, wie es geht. Ich finde das interessant. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Wozu ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, um zu predigen. Also was macht er? Er lässt andere ebenfalls predigen. Er kommt, um zu heilen. Er lässt andere heilen. Und wisst ihr, als Jesus dann die Jünger in den Vollzeitdienst ruft, später, über ein Jahr später, haben wir gestern gesehen, schaut mal Matthäus 4, Vers 19. Da sagt er zu ihnen, Matthäus 4, Vers 19, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Dieses Wort folgt mir nach heißt wörtlich, macht es so wie ich. Wenn ihr dann später hinausgeht, bildet ebenfalls wieder Leute aus. Arbeitet mit anderen zusammen. Jesus war der Meister darin, Dinge zu delegieren. Weil Jesus wusste, er hat nur kurze Zeit, oder? Er hat nur 3,5 Jahre Zeit. Er hätte 3,5 Jahre lang als ein Wunderheiler und als Meisterprediger durch die Welt gehen können. Man hätte wahrscheinlich heute noch von ihm geschrieben, aber er hätte keine Gemeinde gegründet. Und Jesus wusste, ich will nicht als der berühmteste Prediger der Welt in die Geschichte eingehen. Ich will eine Gemeinde gründen, die so festgebaut ist, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Und dazu arbeite ich so, wie Gott immer arbeitet. In seinem Opus Moderandi sozusagen. Modus Operandi, oh Quatsch. Modus Operandi. In seiner Art und Weise zu arbeiten. Und wisst ihr, was das Problem ist? Diese Art und Weise zu arbeiten ist dem menschlichen Stolz äußerst zuwider. Weil wer kann meine Aufgabe besser tun als ich, oder? Kennt ihr das? Also ich kenne das. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe. Jetzt sage ich ganz ehrlich. Als nach Monaten, ja, wo bei Jol Media ich immer alle Vorträge gehalten habe, plötzlich mal auf die Idee kam, dass jemand anders auch die Vorträge halten könnte, die ich halte. Ich dachte, was ist eine schöne Idee, ja. Ja, dass jemand Gesundheitsvorträge auf Jol Media macht, das ist wunderbar. Klar, ich habe keine Ahnung von, also nicht so wirklich, ja. Ich versuche gesund zu leben, aber ich bin jetzt nicht der Experte dafür. Aber die Vorträge, die ich bisher gehalten habe, ja, die Sabbatschullektion, wenn die jetzt jemand anders macht, ich kann die doch machen. Ich habe es bisher immer gemacht. Warum soll es jemand anders machen? Oder? Kennt ihr das? Wenn man eine Aufgabe, wenn man jahrzehntelang der Schatzmeister der Gemeinde gewesen ist und plötzlich kommt jemand auf die Idee, es könnte auch mal jemand anders machen, dann denkt man, ja, könnte. Jemand hat mal erzählt von einem, ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, es war in Afrika, aber ich weiß nicht genau. Ein Vereinigungsvorsteher oder ein Verbandsvorsteher, irgend so, als der dann abgewählt wurde bei einer Sitzung, da soll der nach vorne gegangen sein und gesagt, aber es ist mein Gebiet, es ist meine Vereinigung. Ja, ich kann nicht abgewählt werden. Ja. Wo sind wir? Wir wollen das gern alles irgendwie kontrollieren. Wir wollen gern alles unter unseren Fittich haben. Wir wollen gern bestimmen, wie es lang geht, weil wenn jemand anders meine Aufgabe macht, dann könnte es ja vielleicht etwas anders machen als ich. Aber Gott hat so viel Vertrauen in einen leblosen Mond, dass er ihm die Aufgabe übergibt, Sonne, also die Zeiten zu bestimmen. Er hat so viel Vertrauen in ein Stück atmende Erde, die auf zwei Beinen geht, denn viel mehr sind wir ja rein physikalisch nicht, dass er sagt, du benennst jetzt alle Tiere, die ich geschaffen habe. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Gott hat Vertrauen in uns. Er hat nicht nur gesagt, naja, ihr seid jetzt mal auf Probe angestellt, wenn ihr euch gut benehmt, dann werdet ihr fest angestellt. Er sagt, ihr seid als Könige, also vom ersten Tag eurer Beschäftigung seid ihr Könige. Aber es gibt Gesetze, ihr müsst auch dienen, nicht wahr? Denn die Wahrheit ist, all diese Könige sind in Wirklichkeit königliche Diener. Sonne, Mond und Sterne dienen der Rest der Schöpfung. Die Engel als Könige, die sogar höher stehen als wir, dienen den Menschen, oder? Ist mal bewusst gewesen, dass die Engel, die uns dienen, in der Schöpfungsordnung über uns stehen. Vielleicht nur ein wenig, wie die Bibel sagt, aber immerhin, sie stehen über uns. Und nach der Sünde, glaube ich, hat sich das nicht angeglichen, sondern eher erweitert. Königliche Diener. Jesus wollte seinen Jüngern das richtig gut erklären. Schaut mal mit mir in Johannes 6. Johannes Kapitel 6. Und dort Ihr kennt die Geschichte, wir brauchen nicht alles lesen. Speisung der 5000. Das sind 5000 Männer. Plus Frauen, plus Kinder. Naja, 20.000 könnten es gewesen sein. Ich weiß es nicht. Gut und gerne. Fußballstadion. Voller Leute. Alle hungrig. Alles hungrige Gemeindeglieder. Ja, und ihr wisst, wie viele hungrige Gemeindeglieder am Sabbat essen können. Kein Potluck der Welt hätte das lösen können. Und ihr wisst ja, wie Jesus ihn dann fragt, den Philippus, wo kaufen wir Brot, damit wir diese essen können? Und die Jünger sind völlig verzweifelt, sie wissen gar nicht, wie man das lösen kann. Und interessanterweise, glaubt ihr, dass Jesus schon wusste, wie er das Problem lösen wird? Jetzt schaut er, wie er das löst. Schaut mal in Vers 8 und 9 und 10. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Frage: Warum sagt Jesus nicht durch sein Megafon: Achtung, bitte alle hinsetzen? Hätte er das machen können? Ohne Megafon natürlich, gab es nicht. Klar, wenn Ellen White sogar so laut sprechen kann, dass es über Kilometer gehört werden konnte, Jesus konnte das bestimmt. Aber Jesus sagt nicht: Achtung, alle hinsetzen. Er sagt zu seinen Jüngern: Könntet ihr bitte sie dazu bringen, sich hinzusetzen? Etwas, was er selbst tun könnte, übergibt er den Jüngern, damit die jetzt etwas lernen. Jetzt, was sollen die lernen? Schaut mal mit mir im Paralleltext in Markus 6, Vers 39. Markus 6, Vers 39. Jesus hat eine Idee. Ich finde es interessant. In Vers 39 heißt es: Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Also das sind diese riesen Masse an Leuten, 10, 15, 20.000 Leute. Und Jesus sagt den Jüngern: Pass auf, ihr geht jetzt durch die Gruppe und ihr organisiert diesen Riesenhaufen. Und zwar in Kleingruppen. Ja, so kleinere Gruppen. 50, 100, 50, 100. Und dann können wir ihnen allen das schön verteilen. Frage: Wie groß ist eine Gemeinde so in der Regel? Oh, 50, 100. Es sieht fast so aus, als ob Jesus ihnen so schon mal prinzipiell beibringen wollte, Gemeinden zu gründen. Nicht einen Riesenhaufen, sondern kleine Gruppen, die leichter zu organisieren sind. Nun, halten wir das im Hinterkopf. Und gehen wir jetzt in die Apostelgeschichte. Hier gibt es etwas Interessantes und das ist wirklich spannend. Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 2 und dort Vers 44 und 45. Wir wollen jetzt 3 Texte in der Apostelgeschichte lesen, die ihr alle gut kennt. Und ihr werdet hoffentlich etwas sehen, von dem ich glaube, dass ihr es wahrscheinlich bisher noch nicht gesehen habt. Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 45. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Also was passiert? Die ganze Gemeinde hat sich gekümmert um die Armen. Oder? Wenn jemand arm war, hat man überlegt, okay, wer hat was zu viel, der kann was verkaufen. Das Geld wurde dann genommen und dem Armen gegeben. Okay, soweit so gut. 2 Kapitel weiter, Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, Vers 34 und 35. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem so aus, so wie jemand bedürftig war. Okay. Was ist hier passiert? Ist dasselbe oder hat sich was entwickelt? Könnt ihr sehen, dass in Kapitel 2 erstmal nur davon geredet ist, es wurde verteilt, ja? Aber jetzt wächst die Gemeinde und aus irgendeinem Grund, den wir wahrscheinlich alle gut nachvollziehen können, haben die Geschwister die Meinung, dass die Apostel irgendwie eine besondere Leitungsfunktion haben. Ja? Und deswegen bringt man jetzt all diese Dinge zu den Aposteln. Aposteln, damit die auch Kraft ihres Amtes, ja, jetzt alles schön organisieren. Und die Apostel machen das gerne. Und verteilen die an die Armen und verteilen das und jenes. Jetzt muss man kein Prophet sein, um zu ahnen, was passiert. 2 Kapitel später. Apostelgeschichte 6. In jenen Tagen, als die Zahl der Jünger wuchs, Gemeindewachstum, ja, Gemeinde platzt aus allen Nähten, entstand ein Murren, Gemeindestreit. Ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Warum? Weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Wer hatte die Aufgabe? Die Apostel. 12 Apostel konnten eine Gemeinde von so und so viel 100 oder 1000 noch übersehen. Aber als die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs, war so viel zu tun, dass 12 Apostel nicht mehr ausgereicht haben, weil sie noch 1000 andere Dinge zu tun hatten. Und plötzlich waren sie wie ein Flaschenhals. Und es ging nicht voran. Was war die Lösung? Neue Leute mit involvieren. Gemeindeorganisation nahm seinen nächsten Schritt. Die Jünger verstanden, wenn wir alle Aufgaben auf wenige Menschen konzentrieren, dann wird es früher oder später zu Konflikten und Engpässen und Schwierigkeiten und Beschwerden kommen. Wir müssen so viele wie möglich involvieren. Und das ist das Gesetz des Himmels. Das Gesetz des Himmels ist es, im Himmel sind alle geschaffenen Wesen im Dienst für Christus, und zwar organisiert. Wir neigen in Deutschland oder überhaupt in der Adventgemeinde zu 2 Extremen. Wir neigen dazu zur Organisation im Sinne, dass ein paar Leute an der Spitze alles organisieren, an sich reißen, alles kontrollieren, alles übersehen und möglichst alles irgendwie unter ihren Fittichen haben wollen. Und dann geht die Gemeinde nur so weit voran, wie diese Männer vorangehen können. Und dann gibt es das andere Extrem, die sagen, nein, alle müssen aktiv sein. Und dann rennen alle aus und jeder rennt, was er macht, und jeder ist irgendwie vom Heiligen Geist geleitet, nicht wahr? Und es gibt das totale Chaos, alles geht durcheinander. Aber im Himmel sind alle involviert, und zwar absolut organisiert. Und im Himmel ist jeder bereit, sich dem anderen unterzuordnen für das große Ganze. Jeder ist bereit, von seiner Aufgabe abzugeben, damit andere auch was zu tun haben. Und jeder ist bereit, sich auch mal etwas sagen zu lassen, einen Befehl anzunehmen. So arbeitet der Himmel. Und jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, sagen wir eigentlich unbewusst, Herr, wir möchten auch in der Gemeinde eine organisierte Missionstätigkeit haben, wo alle beteiligt sind. Ist dir das bewusst? Jedes Mal, wenn ihr das Vaterunser betet, sagt ihr zu Gott, wir möchten, dass jedes Gemeindeglied Missionar ist, und zwar in einer Organisation, in einer organisierten Art und Weise. Das Ding ist nur, wir beten das Vaterunser, und wenn jemand einen Aufruf macht, ob wir uns beteiligen wollen an der Mission, haben wir keine Zeit. Wir beten das, aber wollen es oft gar nicht. Das Vaterunser sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erde. Ted Wilson hat in seiner Predigt 3 Dinge angesprochen. Das erste war, Christus, unsere Gerechtigkeit, worauf es wirklich ankommt. Das zweite war, Treue. Wir haben gesehen, die wahre Treue geht bis zum Tod. Und das dritte war etwas, das man im Deutschen fast gar nicht wiedergeben kann, im Original Englischen heißt es Total Member Involvement. Heißt auf Deutsch, wenn man es wörtlich übersetzt, die totale Mitgliederinvolvierung. Genau, auf Deutsch, alle machen mit. Die Vision ist, dass es keinen einzigen Adventisten gibt, der allein am Sabbat in den Gottesdienst kommt, auf seinem Stuhl sitzt, singt, betet, hört, nach Hause geht. Sondern jedes Gemeindeglied, jedes, ist aktiv irgendwo, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise involviert in die Mission der weltweiten Gemeinde. Und zwar nicht einfach wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, wo einer einen Aufruf macht und alle rennen durch die Gegend, wir müssen was tun. Nein, auf eine organisierte und systematische Weise, wo es auch eine Struktur gibt, so wie im Himmel. Idealerweise. Durch die Struktur der Adventgemeinde. Und Gott freut sich über jeden, der auch daneben zusätzlich Dinge tut und macht und unterstützt den Dienst hat. Ja. Aber Gottes Plan wird sich nicht erfüllen außerhalb der organisierten Adventgemeinde. Es tut mir leid. Gott hat seine Gemeinde gegründet, damit sie den Dienst ausführt. Und wenn Gott sie gründet, dann weiß er auch, dass sie es schaffen kann und sie wird es tun. Ich glaube, alles, was wir tun, egal ob in der Gemeinde oder durch unterstützende Dienste, ist dazu da, die organisierte Gemeinde zu stärken und zu stützen mit all ihren Fehlern und Problemen, die sie haben mag. Zu lange haben Leute, die die Botschaft verstanden haben und ihr verstanden haben, was die gegenwärtige Wahrheit ist, all ihre Kräfte und Ressourcen herausgenommen und irgendwo anders laufen lassen, ohne Struktur und Organisation. Aber so arbeitet Gott im Himmel nicht. Und so hat Gott nicht im Alten Testament gearbeitet und so hat er nicht im Neuen Testament gearbeitet. Gott ist froh über jeden. Versteht mich nicht falsch, nicht jeder muss angestellt sein bei der Adventgemeinde. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber alles, was wir tun, muss dazu angetan sein, in einer organisierten Art und Weise das Evangelium in die Welt zu bringen. Das ist Gottes Plan. So war es und so wird es immer sein. Und so hat Ellen White auch immer wieder gesagt. Ein paar Zitate von Ellen White. Bilder, die kürzlich in der Nacht an meinem Auge vorüberzogen, haben mich tief beeindruckt. An vielen Plätzen schien eine große Bewegung, eine Erweckung vor sich zu gehen. Unsere Geschwister traten in die Kampffront. Ich glaube, Ellen White hat da wahrscheinlich aufgeschrien vor Freude im Traum. Indem sie dem Ruf Gottes nachkamen. Also seine Geschwister haben gesagt, okay, jetzt haben wir lange genug geschlafen, lange genug gewartet. Wo ist die Front? Da ist die Front. Wir treten in die Front. Wir machen jetzt ernst. Wir sind Adventisten. Wir tun etwas für Gott. Die sich der Leitung des Heiligen Geistes anvertrauen wollen, fordert Gott auf, eine vollständige Erneuerung durchzuführen. Vor uns liegt eine gefahrvolle Zeit. Der Herr wünscht, dass sich seine Mitarbeiter in die Gefechtslinie begeben. Was heißt denn Gefechtslinie? Ellen White verwendet immer so militärische Sprache, es tut mir leid. Die Deutschen mögen das nicht, aber so ist es halt. Was heißt denn Gefechtslinie? Gefechtslinie ist da, wo geschossen wird. Wo der Schützengraben ist, ja. Die meisten von uns sitzen gerne in den rückwärtigen Verbindungen, nicht wahr, und machen den Telefonistendienst oder so, ja. Wir machen gerne so ein bisschen vielleicht, wir beten dafür, dass die Missionare alles tun, nicht wahr, und klopfen ihnen am Sabbat auf die Schulter. Schön, dass ihr das macht, wir denken bei euch. Ja. Aber Ellen White sagt, der Herr wünscht sich, dass sich die Geschwister in die Gefechtslinie begeben. Verschiedene Aufgaben, ja, nicht jeder kann alles machen, klar, logisch. Aber irgendwo da, wo es brennt. Und dann sagt sie, Jetzt sollte sich jede Seele in rückhaltloser Treue Gott übergeben, mehr als in den vergangenen Jahren und so weiter und so fort. Die Gemeinde Christi ist zum Dienst berufen. Ellen White sagt, dazu ist sie geschaffen worden. Und wenn jetzt manchmal die Gemeinden so stagnieren, dass alle Missionsarbeit zum Teil von unterstützenden Missionswerken außerhalb der Gemeinde gemacht wird, dann ist eigentlich eine Tragödie. Also preist den Herrn für alle Missionswerke, ich habe ja selbst eins, aber das ist doch eigentlich nur ein Zusatzmittel. Die Gemeinde ist gegründet worden für den Dienst. Wenn sie keinen Dienst tut, ist sie obsolet. Das sagt Ellen White. Jedes Gemeindeglied sollte von irgendeiner Aufgabe für den Meister in Anspruch genommen werden. Jetzt bitte nicht melden. Nicht melden und auch nicht auf andere Finger zeigen. Einfach im Herzen fragen. Bist du von irgendeiner Aufgabe für den Meister in Anspruch genommen? Kannst du ehrlich sagen, egal ob Vollzeit, Teilzeit, Halbzeit, Viertelzeit, wie auch immer. Ja? Aber habe ich eine Aufgabe, die mich in Anspruch nimmt für den Meister? Und jetzt kommt das Interessante. Gut zu hören. Viele wären bereit zu arbeiten, wenn man sie lehrte, wie sie beginnen sollten. Wenn weniger Zeit auf das Predigen verwendet und mehr Zeit in persönlichem Dienst zugebracht würde, sähe man größere Erfolge. Ja, Predigen ist ja an sich nicht schlecht. Ich predige auch gerade, nicht wahr? Aber wusstet ihr, dass Ellen White sagt, man sollte nicht jeden Sabbat eine Predigt erwarten? Eine Sabbatschule, genau. Weil da machen ja alle mit. Aber eine Predigt ist eigentlich Luxus. Ellen White sagt, wir sollten eigentlich Sabbat für Sabbat die Erfahrung von den Geschwistern hören, die Mission machen und dann ab und zu sollte mal der Prediger eine Predigt halten. Jetzt kommt was Interessantes. Jesus bildete seine Jünger aus, indem er persönlichen Umgang mit ihnen pflegte. Er nahm sie mit auf seinen Reisen über Land und durch die Städte, damit sie beobachten könnten, wie er das Volk lehrte. Er verband ihre Ziele mit den seinen und sie vereinigten sich mit ihm in der Arbeit. Das bedeutet, wenn wir zusammenarbeiten, müssen wir auch zusammen Zeit verbringen. Da reicht es nicht, wenn wir uns 2 Stunden am Sabbatvormittag hier zum Gottesdienst sehen. Wenn ich wirklich möchte, dass Bruder X und Schwester Y auch mehr für Gott macht und er das lernen soll, dann muss ich ihn mitnehmen, muss ich mal auch zu ihm fahren. Dann bin ich vielleicht nicht so schnell, als wenn ich alleine machen, weil ich muss alles mal erklären, nicht wahr? Das dauert, aber es ist eine wichtige Investition. Noch ein interessantes Zitat. Die Gemeinde hört viele Predigten, wird sie aber auch angeleitet, wie sie Menschen gewinnen kann, für die Christus starb. Hat man eine Arbeitsweise so überzeugend vorgeführt, dass jeder die Notwendigkeit seiner Mitarbeit erkennt, und jetzt der nächste Satz, der trifft ziemlich tief, auch mich. Offensichtlich haben all die vielen Predigten keine große Schar selbstverleugnender Mitarbeiter an die Arbeit gebracht. Sie sagt, ich sehe, wir haben jahrelang, jahrzehntelang gepredigt, und jetzt frage ich mich, wo ist die große Schar selbstverleugnender Mitarbeiter? Wozu haben wir denn gepredigt? Interessant, oder? Diese Tatsache und ihre Folgen sind gründlich zu bedenken. Also in anderen Worten, sie sagt, lass uns mal hinsetzen und gründlich drüber nachdenken, warum predigen wir und predigen wir, haben Konferenzen und das und jenes und Seminare und das und jenes und immer wieder und Jahr für Jahr kommen dieselben Sprecher und hier und so und irgendwie ist es fast wie ein Hamsterrad, so mehr oder weniger. Wo ist die Menge an selbstverleugnenden Arbeitern, die nicht nur darauf wartet, dass ihnen irgendjemand mal was sagt, sondern die mitarbeiten wollen, sich in die Gefechtslinie begeben? Jetzt Achtung, es geht um unsere Zukunft und um die Ewigkeit. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Die Gemeinden verkümmern, weil sie ihre Fähigkeiten zur Verbreitung des Lichtes nicht weiterentwickeln. Was sagt der Jethro? Du bist schwach und kraftlos und das Volk. Wenn die Gemeinde ihre Fähigkeiten nicht entwickelt, werden sie verkümmern. Man sollte in der Gemeinde die einfachsten Arbeitsmethoden lehren und anwenden, wenn sich die Glieder solche Pläne einmütig annehmen, beachte das Wort einmütig, und beharrlich ausführen, beachte das Wort beharrlich, werden sie reichen Lohn ernten. Ich bin nach einigen Jahren zur Überzeugung gekommen, die Geschwister nehmen gerne Pläne an, aber nicht gerne einmütig. Und sie arbeiten auch gerne, aber nicht beharrlich. Es ist relativ einfach, Leute zu begeistern für einen riesen Missionseinsatz, wo alle eine Riesenaktion machen, aber eine echte geistliche Einmut und eine echte Beharrlichkeit, das heißt ein immer weiterarbeiten, ohne dass man ständig durch irgendwelche Superpredigten aufgerüttelt wird aus dem Schlaf der Gerechten, ja? Ein beständiges Weiterarbeiten, ein selbstmotiviertes Weiterarbeiten für Christus, das sieht man relativ selten. Ich erlebe das ganz oft, dass Gemeinden dann nach irgendwelchen Predigen so, bumm, ja, wir müssen was tun, ja, jetzt, nach 2 Wochen, dann kommt die nächste Predigt, wir müssen was tun. Kennt ihr das? Wir müssen was tun, ja. Nein, einmütig, systematisch, organisiert, und das ist der Vorteil von Organisation, es schafft, im Englischen sagt man Accountability, also Verantwortung. Nicht wahr? Man ist, man kann sich nicht mehr so leicht aus der Nummer rausholen. Wenn es nur emotionaler Aufruf ist, dann ist man begeistert und dann geht das wieder vorbei. Wenn man aber organisiert, systematisch arbeitet, dann hat das Bestand. Worauf es wirklich ankommt, ist nicht noch ein weiterer Aufruf zur Mission. Wie viele Aufrufe zur Mission habt ihr schon gehört in eurer Adventistenkarriere? Mehr als genug, oder? Wir müssen was machen. Wir müssen die dreifache Engelsbotschaft verkündigen. Das ist mein Lieblingssatz. Wir müssen die dreifache Engelsbotschaft in die ganze Welt tragen. Ja, Amen. Und bis heute gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel steht um Wolfratshausen, wo noch kein Adventist ist. Aber wir wollen die dreifache Engelsbotschaft in die ganze Welt tragen. Und sind davon überzeugt, dass es bald abgeschlossen wird. Wie viele Städte in Bayern gibt es ohne Adventgemeinde oder Adventisten? Liebe Geschwister, irgendjemand, wahrscheinlich könnt ihr euch erinnern, dass ich vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich erinnere mich gerade, da habe ich so eine ähnliche Predigt gehalten. Immer interessiert, du erinnerst dich auch. Gut. Ihr Lieben, ich werde in 3 Jahren wiederkommen und wieder dieselbe Predigt halten. Das macht mir keinen Spaß. Versteht ihr, was ich meine? Ich rede auch zu mir natürlich. Ne? Irgendwann müssen wir nochmal feststellen, okay, hier läuft was systematisch schief. Wir sind irgendwie begeistert, aber wir tun nicht das, was sie sagt. Worauf es wirklich ankommt, ist, dass jedes Gemeindeglied sagt, was kann ich tun? Was kann ich tun, auch wenn vielleicht mein Gemeindeleiter oder mein Prediger gerade nicht die Vision hat und mich nicht gerade anschubst? Dann fange ich erstmal an zu arbeiten und suche nach Wegen, möglichst viele andere mitzunehmen und möglichst integrativ zu arbeiten. Ja, nicht einfach für mich alleine, ich mache mein eigenes Ding und die anderen. Nein, integrativ für die Gemeinde, in die Gemeinde hinein. Übrigens, ich bin froh und dankbar, dass der Generalkonferenzpräsident Ted Wilson diese drei Dinge angesprochen hat. Schaut mal mit mir in Offenbarung 12, wenn wir uns zum Schluss kommen. In Offenbarung 12. In Offenbarung Kapitel 12. Und dort Vers 11. Und sie, wir haben gelernt, wer sind sie? Die Gläubigen, oder? Haben ihn, wer ist ihn? Überwunden. Und jetzt werden drei Dinge genannt. Um das Blut des Lammes, um das Wort ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Worauf kommt es wirklich an, wenn wir am Ende Sieger sein wollen? Worauf kommt es an, wenn wir den Satan und seine Sünde besiegen wollen, wenn wir an dem gläsernen Meer stehen wollen? Worauf kommt es wirklich an? Johannes sagt in der Vision, es sind drei Dinge. Christus und seine Gerechtigkeit, das Blut des Lammes. Treue zu Gott bis in den Tod. Und das Wort nicht irgendeines Zeugnisses, sondern ihres Zeugnisses, ihr gemeinsames Zeugnis. Wisst ihr, was ein Christ im 2. Jahrhundert, in der Urchristenheit oder im 1. Jahrhundert, geantwortet hätte, wenn man gefragt hätte, worauf kommt es wirklich an? Wenn man im 1. oder 2. Jahrhundert nach Athen oder nach Rom oder nach Ephesus oder nach Antiochia gegangen wäre und gefragt hätte, lieber Urchrist, der du so erfüllt bist vom Heiligen Geist, sag mir, worauf kommt es wirklich an? Was ist das Geheimnis, das sich ausbreitet wie Pilze in der Welt? Was hätte er gesagt? Drei Dinge. Wir glauben und predigen Christus, der für uns gekreuzigt und auferstanden ist. Nicht wahr? Wir sind bereit, für unseren Glauben zu sterben. Und wir tragen das Evangelium organisiert in die ganze Welt. Darauf kam es an. Das war das Geheimnis des Urchristentums. Und Ellen White sagt, wenn die letzte Erweckung kommt, dann werden wir eine Erweckung sehen, wie zur Zeit der Urchristenheit. Worauf kommt es wirklich an? Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass Ted Wilson, und ich glaube, es ist nicht einfach nur seine persönliche Meinung, in diesen drei Punkten echt einen Kern getroffen hat. Ellen White sagt zum Schluss, das Werk Gottes auf Erden wird nicht eher zum Abschluss kommen. Als, jetzt spricht sie nicht über den Papst, nicht über Klimakatastrophen, nicht über Seuchen oder Hungersnöte, sondern als bis die Männer und Frauen unserer Gemeinde, das heißt du und ich, sich zur Arbeit zusammenfinden und ihre Anstrengungen, Achtung, 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 mit denen der Prediger und Gemeindebeamten vereinigen. Und wenn das alle verstehen könnten. Wenn auch unsere Prediger und Gemeindebeamten verstehen könnten, dass sie die Geschwister alle mitnehmen müssten, oder? Und wenn auch unsere Geschwister verstehen könnten, dass sie mit all ihren Anstrengungen sich mit der organisierten Gemeinde vereinigen müssen, dann würde das Werk zum Abschluss kommen. Wenn nicht mehr nur die Theologen alles machen, sondern die Laien alle mitmachen dürfen. Wenn die Theologen von ihren Aufgaben abgeben und dafür die Laien für die Theologen arbeiten und nicht für ihr eigenes kleines Imperium. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr Lieben, es ist Zeit. Letztes Zitat, allerletztes Zitat. Gott fordert jedes Gemeindeglied auf, in seinen Dienst zu treten. Jeder muss lernen zu arbeiten und seinen Platz als Verantwortungsträger auszufüllen. Jeder neu in die Gemeinde Aufgenommene sollte ein weiteres Werkzeug zur Ausführung des großen Erlösungsplanes sein. Wer sich zur Wahrheit bekehrt, dem sollte nach seiner Aufnahme in die Gemeinde eine Aufgabe zugewiesen werden. Ellen White ist so deutlich, ich weiß gar nicht, man kann sie gar nicht missverstehen. Ich glaube, ihr habt die Botschaft verstanden, oder? Worauf es wirklich ankommt, ist erstens Christus unsere Gerechtigkeit. Zweitens eine Treue, die unser Leben so verändert, dass wir am Ende treu sind bis in den Tod. Und drittens diese Bereitschaft, zusammen für Christus zu arbeiten, weil wir verstanden haben, er delegiert Aufgaben an uns. Hätte Christus die Welt alleine evangelisieren können? Er braucht doch uns nicht. Aber aus irgendeinem Grund weiß er, dass es gut für uns ist. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, damit wir die Herrlichkeit seines Charakters anderen weitergeben. Wir sind Könige, aber keine Könige, die jetzt bestimmen, ob sie arbeiten oder nicht, sondern Könige, die Befehle erhalten und die ausführen müssen. Wir sind königliche Diener. Und worauf es wirklich ankommt, ist, dass wir das Kreuz und alles, was damit zusammenhängt, mit dem Heiligtumsdienst und so weiter, dass wir Christus unsere Gerechtigkeit verstehen, dass wir treu zu Gott stehen und dass wir in die Gefechtslinie uns begeben. Miteinander, füreinander, organisiert, gemeinsam arbeiten für die Errettung von Seelen. Dann wird Jesus sehr bald wiederkommen. Alles andere wird nichts bringen. Wer von euch möchte sagen, ich möchte mich auf diese drei Dinge schwerpunktmäßig konzentrieren. Ich möchte mit meinem Generalkonferenzpräsidenten glauben, dass Christus unsere Gerechtigkeit und Treue zu ihm und zu seinem Wort und eine Einbindung jedes Gemeindeglieds in die Mission letztlich Christus dazu führen wird, dass Christus wiederkommen kann. Ich möchte ein Teil davon sein und möchte mich von all den Nebenkriegsschauplätzen insoweit fernhalten, dass ich nicht abgelenkt werde für diese Dinge, auf die es wirklich ankommt. Ist das euer Wunsch? Gott hat eure Hand gesehen und der Engel auch, der gerade gesandt worden ist, um euren Namen aufzuschreiben. Also tut mir den Gefallen und tut, was ihr gerade gesagt habt. Ja, ich möchte das auch tun. Ich möchte wirklich das von ganzem Herzen tun. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet, Endegebet. Lieber Vater im Himmel, ja, eigentlich ist es, in Wirklichkeit ist es wirklich ein Anfangsgebet. Weil wenn wir mit dem Predigen fertig sind, dann geht es ja erst los. Wir danken dir von ganzem Herzen für die Gedanken, die du uns noch einmal durch dein Wort offenbart hast. Hab Dank, dass du uns zeigst, wie du im Himmel arbeitest. Organisiert, systematisch und immer mit der Bereitschaft, Dinge abzugeben und aufzuteilen, damit möglichst viele involviert sind. Herr Jesus, wir bekennen, dass wir bisher längst nicht so gearbeitet haben. Wir bekennen, dass wir zwar durchaus manchmal motiviert gewesen sind, Missionen irgendwie zu machen. Dass wir irgendwie begeistert waren und ein bisschen was gemacht haben. Und Herr, wir glauben, dass du auch diese schwachen Bemühungen gesegnet hast. Aber du rufst uns auf ein höheres Level. Du möchtest nicht einfach nur irgendetwas, du möchtest das Beste, weil du für uns das Beste gegeben hast. So möchten wir dich um Vergebung bitten, wo wir, obwohl wir oft die Ratschläge von Ellen White in den Büchern hatten, uns nicht wirklich danach gerichtet haben. Hilf uns, unser eigenes Ich auch in der Mission und im Wirken für dich wirklich sterben zu lassen. Hilf uns, zusammenzuarbeiten, selbst wenn der andere Charaktereigenschaften hat oder Persönlichkeitseigenschaften hat, die uns vielleicht nicht immer so passen. Hilf uns, gegenseitig uns zu stärken, zusammenzuarbeiten und deiner Gemeinde, die du trotz ihrer Fehler und Schwächen liebst, zuzuarbeiten. Mit all unserer Kraft, mit den Gaben und Fähigkeiten, die du uns gegeben hast. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du als der König der Könige, der größte Diener aller Diener, dass du das Werk in uns tun wirst. Hab Dank, dass du unseren Blick auf das Wesentliche richtest, wodurch wir den Satan und all seine Lügen überwinden können. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns die Erfahrung schenkst, das auch wirklich umzusetzen durch deine Kraft. Im Namen Jesu. Amen.